Button Reloaded. Folge 2 Countdown von Peter Manigan. Gelesen von Tobias Kluckert. Wie ein Monstrum senkte sich der Metallkoloss auf New York hinab. Die Uhr im Cockpit der Boeing 787 zeigte 4 Minuten nach Mitternacht Ostküstenzeit. Keiner der 300 Passagiere an Bord des Dreamliners ahnte, dass ihr Pilot in diesem Moment gerade einen Notruf an den Tower des JFK Airports absetzte. Seine Maschine war manövrierunfähig. Mitten im Landeanflug reagierte die Steuerung nicht mehr. Der Co-Pilot drückte alle möglichen Knöpfe. Keine Reaktion. Sämtliche Warnlampen auf der Instrumententafel blinkten. Paradoxerweise stoppte gleichzeitig der Sinkflug. Die Flughöhe blieb konstant bei 4000 Fuß. Wie von Geisterhand gelenkt, schwenkte das Flugzeug abrupt von der vorgeschriebenen Flugroute ab und nahm Kurs auf Manhattan. Das brutale Wendemanöver zwang die Boeing in extreme Schräglage. Wären die Passagiere nicht angeschnallt gewesen, hätte die Fliehkraft sie von den Sitzen geschleudert. Gepäckstücke regneten aus nachlässig geschlossenen Ablagen. Spätestens jetzt wussten alle an Bord, dass die Maschine genau über dem Herzen von New York City abstürzen könnte. Leise vor sich hinfluchend ließ Jeremiah Cotton die scharfen Sicherheitskontrollen im Eingangsbereich der Zentrale des G-Teams über sich ergehen. Sein Haar wirkte ungekämmt, der schwarze Pullover und die Lederjacke eilig übergezogen und auch die Bartstoppeln zeugten von einem überhasteten Aufbruch. Kurz nach 1 Uhr nachts betrat er die Leitstelle seiner FBI-Spezialeinheit. Das HQ nahm den Großteil des Kellergeschosses eines schmucklosen Gebäudekomplexes ein. Hier offenbarte sich ein Hightech-Wirrwarr aus Hochleistungscomputer-Terminals und Schreibtischen. Dutzende HD-Monitore tauchten den abgedunkelten Raum in gespenstisches Licht. Oberflächlich betrachtet regierte in diesem Zwischending aus NASA-Kommandostand und futuristischer Raumschiffbrücke das blanke Chaos. Unentwegt huschten Leute zwischen den verchromten Schreibtischen umher. Pausenlos klingelten Telefone. 24 Stunden täglich gingen hier Informationen aus aller Welt ein. Deren Auswahl nach Wichtigkeit oblag den darauf spezialisierten Analytikern, die abwägen mussten, ob eine Meldung für die nationale und internationale Sicherheit relevant sein könnte oder nicht. Deshalb besaßen ihre vernetzten Rechner Zugriff auf unzählige Datenbanken von Behörden und Geheimdiensten. Die wenigsten dieser Experten waren je im Außendienst gewesen oder hatten schon einmal eine Waffe abgefeuert. Das war Aufgabe der Agents. Wäre Cotton nicht durch Philippa Deckers Anruf vorgewarnt gewesen, spätestens jetzt hätte er gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Eine greifbare Spannung lag in der Luft. Das gesamte G-Team war anwesend, was um diese Uhrzeit nur eins bedeuten konnte. Alarmstufe Rot. Neben einem Wasserspender stand Special Agent Steve DiLeggio mit einem anderen Agenten. Beide unterhielten sich flüsternd. Hinter einer durchsichtigen Trennscheibe saß John D. High, Chef des G-Teams, an seinem Schreibtisch. Wenn es noch eines alarmierenden Vorzeichens bedurft hätte, Mr. High lieferte es. Wie gewohnt trug er einen maßgeschneiderten Anzug, doch ohne Krawatte. Wenn High nicht einmal die Zeit gehabt hatte, sich eine Krawatte umzubinden, mussten sehr wichtige Dinge sehr rasch getan werden. Special Agent Philippa Decker, Cottons Partnerin, stand High gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches. Eindrucksvoll stellte ihre Pose eine Mischung aus Arroganz und Attraktivität zur Schau. Beide Attribute wurden von ihrer Kleidung unterstrichen. Schwarzer Hosenanzug mit offenem Blazer, darunter eine Bluse in hellem Beige. Cotton konnte nicht hören, was die beiden besprachen. Er konnte nur sehen, dass Decker auf High einredete. Das Unbehagen, das ihn seit Betreten des HQ begleitete, wurde stärker. Saruka bemerkte Cotton, winkte ihm zu und machte eine Kopfbewegung in seine Richtung. Cotton schlenderte zu dem IT-Genie. »Hi, Alter. Zeruka lümmelte sich an einem monströsen Computerterminal, das einem Mischpult bei einem Pink Floyd-Konzert Konkurrenz gemacht hätte. Auf dem unaufgeräumten Schreibtisch fanden sich Dinge, die dort nichts zu suchen hatten. Ein fettriefender Pizzakarton, ein Riesenbecher Diät-Cola und eine Tasse mit der Aufschrift »I'm too sexy for his world«, gefüllt mit etwas, das wie Flussschlamm aussah. »Was geht ab, Jerry?« Zeruka sah übernächtigt aus und wirkte dadurch mehr denn je wie das wandelnde Klischee eines Nerds. Blasse Gesichtszüge und das Haar so zerzaust, als käme er gerade aus dem Windkanal. »Nenn mich nicht Jerry«, sagte Cotton. »Ich bin so schon angefressen genug. Was ist so wichtig, dass man mich um diese unchristliche Zeit aus dem Bett schmeißt?« »Ich hab null Ahnung.« Zeruka zuckte bedauernd mit den Schultern. »Hat Decker dich am Telefon nicht informiert?« »Sie sagte mir bloß, ich soll auf der Stelle meinen Hintern hierher zu einem Meeting bewegen.« »Deinen Hintern hierher bewegen? Das waren ihre Worte?« »Im Großen und Ganzen lief es darauf hinaus. Kannst du mir wenigstens verraten, was für eine Art Meeting das sein wird?« »Ich habe vorhin kurz ein paar hohe Tiere von der Homeland Security und den Chef des NYPD bei Mr. High gesehen. Nachher soll ich jemanden aus Washington per Videokonferenz zuschalten.« »Und wen? Einen Stabschef?« »Denk größer, Cotton. Größer. Ein Sicherheitsberater aus dem Weißen Haus?« Zeruka grinste und deutete stumm mit dem Zeigefinger nach oben. »Etwa den Präsidenten?« »Bingo. Wow. Und als was soll ich bei diesem illustren Verein fungieren? Wieso beordert Decker mich zu diesem Meeting und keinen Mann wie D'Aleggio, der schon länger bei der Truppe ist?« »D'Aleggio ist andersweitig verplant. Außerdem besitzt er den Charme einer Planierraupe. Nicht gerade optimale Eigenschaften für ein Meeting von solcher Brisanz.« »Achtung, da rauscht die Hübsche an.« Zeruka wandte sich rasch seinen Computer zu, klemmte sich mit der anderen einen Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr und tat sehr beschäftigt. »Na, kurze Nacht gehabt, Special Agent?« Decker schenkte Cotton ein mitfühlendes Lächeln, das so falsch war wie die sichergestellten Blüten in der Asservatenkammer. »Tut mir leid. Ich weiß, Ihre Anteilnahme zu würdigen, liebe Philippa.« »Fein, dann begeben Sie sich doch schon mal in den Konferenzraum. Ich komme gleich nach.« »Ich soll mit dem Präsidenten sprechen? Dann wäre wohl ein dunkler Anzug angebrachter gewesen.« Decker stutzte. »Woher wissen Sie, dass der Präsident zugeschaltet wird?« Zeruka zog den Kopf ein und machte sich hinter Cotton noch kleiner, als er ohnehin schon war. »Ich habe so meine Quellen.« Cotton lächelte mit entwaffnender Unschuld. Decker starrte ihn unterkühlt an. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie derart sensible Vertraulichkeiten nicht überall herumposaunen würden. Und nun gehen Sie endlich!« Cotton betrat den abhörsicheren Konferenzraum. Dessen Mitte beherrschte der größte Tisch, den er je gesehen hatte. Das längliche Möbelstück war aus gebürstetem Edelstahl und mit einer schwarzen Glasplatte versehen. Die Auflage war leer. Es gab keine der sonst bei Konferenzen üblichen Erfrischungen. Schlechtes Zeichen. Das verlieh diesem außerplanmäßigen Meeting etwas Verschwörerisches. An der rechten Kopfwand hing ein 70-Zoll-Monitor. Die Leitung für eine Videokonferenz stand bereits. Der Bildschirm war in mehrere Splitscreens unterteilt. Die Teilnehmer hatten noch nicht vor den Kameras Platz genommen. Die aufgeteilten Rechtecke des Bildschirms zeigten nur die Embleme ihrer jeweiligen Behörde. CIA, FBI, NSA. Den größten Bild-in-Bild-Bereich beanspruchte das Wappen des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Cotton suchte sich einen Platz an der Längsseite des Tisches und döste vor sich hin. Minuten später wurde der Stuhl neben ihm verrückt. Er öffnete die Augen und erblickte Decker. Sie schaute ihn an, als wollte sie ihn mit bloßen Händen erwürgen. »Reißen Sie sich zusammen, schlafen können Sie zu Hause«, zischte sie, während sie neben ihm Platz nahm. »Hier kommen gleich die führenden Köpfe der US-Geheimdienste zusammen. Wer es wegen der Entfernung nicht nach New York schaffen konnte, wird per Videokonferenz zugeschaltet. Hören Sie zu, lernen Sie, sammeln Sie Erfahrungen über Krisenmanagement auf höchster politischer Ebene. Aber mischen Sie sich niemals in die Diskussion ein. Was immer jemand sagt, Sie halten den Mund, verstanden?« »Sie waren ja deutlich genug«, sagte Cotton. Nach und nach stieß eine Gruppe hochrangiger Mitarbeiter lokaler Sicherheitsdienste hinzu. Insgesamt saßen schließlich 12 Entscheidungsträger am Tisch. Als letzter betrat John D. High den Raum. in der Hand eine dünne Aktenmappe. Er schloss die Tür hinter sich und setzte sich an das privilegierte Kopfende des Tisches. Sein Gesicht wirkte hart wie Granit. Er schlug die Akte auf und vertiefte sich in einen Bericht. Cotton richtete seine Aufmerksamkeit auf die übrigen Anwesenden. Einige kannte er von Fotos. Persönlich getroffen hatte er noch keinen. Jeder schien darauf bedacht, Blickkontakt zu meiden. Drückende Stille herrschte, die nur von gelegentlichem Räuspern oder Stuhlrücken durchbrochen wurde. Schließlich hob Mr. Hyde den Kopf. »Entschuldigen Sie die Verzögerung«, begann er. »Ich möchte das Meeting erst eröffnen, wenn alle per Videokonferenz zugeschaltet sind, was jeden Moment der Fall sein wird.« Obwohl sich die meisten Anwesenden bereits untereinander kannten, stellte Hyde sie der Form halber vor. Er schloss mit den Worten, »Ich muss wohl nicht betonen, dass nichts von dem, was wir hier besprechen, nach außen dringen darf. Weder Ehefrau, Freund oder Freundin, nicht einmal der liebe Gott dürfen davon erfahren.« Die Embleme auf dem Großbildschirm verschwanden. Dafür erschienen dort nach und nach die Direktoren des FBI in Washington, der NSA in Fort Meade und der CIA in Langley. Als letzter wurde der Präsident aus dem Oval Office zugeschaltet. Er dankte den Anwesenden für ihr Kommen und überließ dann Mr. Hyde das Wort. »Der Grund für dieses Treffen ist ein bevorstehender Terroranschlag auf New York«, begann der Chef des G-Teams. »Ausgangspunkt der Bedrohung ist eine Boeing 787 der American Airlines. Die Maschine ist vor etwa einer Stunde vom Kurs abgekommen und kreist seitdem über Manhattan.« »Besteht Kontakt mit dem Piloten?«, fragte der Präsident. »Ja«, bestätigte Hyde. »Von ihm wissen wir, dass er das Flugzeug nicht mehr in der Gewalt hat.« »Ist bekannt, wie viele Terroristen an Bord sind?«, wollte der FBI-Direktor wissen. »Keiner«, antwortete Hyde. »Verstehe ich das jetzt richtig?« Der Chef des NYPD blickte verwirrt rein. »In dem Flieger ist kein Terrorist?« »Nach unseren bisherigen Informationen ist das korrekt«, bestätigte Mr. Hyde. »Wo liegt dann das Problem? Wieso fliegt der Pilot nicht einfach zum nächsten Flughafen und bringt den Vogel runter?« »Weil er manövrierunfähig ist. Jemand hat sich über Funk und Wi-Fi in den Bordcomputer gehackt und steuert die Maschine jetzt aus einem Versteck vom Boden aus. Alle an Bord der Boeing sind diesem Hacker ausgeliefert. Aufgrund dieses Szenarios können wir wohl von einem Terroranschlag ausgehen, wobei der eigentliche Anschlag noch aussteht. Der erfolgt, wenn die Maschine über Manhattan abstürzt.« Die Versammelten schwiegen geschockt. Cotton hatte den Wortwechsel bisher stumm verfolgt. Er wusste, er sollte den Mund halten, doch ihm brannten Fragen auf der Zunge, die er sich nicht mehr verkneifen konnte.
»Weiß man etwas über die Drahtzieher? Was sind das für Terroristen? Was sind ihre Motive?«
Decker zuckte bei Cottons Wortmeldung zusammen. Mr. Hyde jedoch nahm die Frage mit einem Nicken zur Kenntnis und antwortete,
»Wie es momentan aussieht, haben wir es mit einer Al-Qaida-Zelle zu tun.«
»Was macht sie so sicher?«, hakte Cotton nach.
»Wir haben eine Bandaufzeichnung ihres Anrufs.«
»Die Terroristen haben sich beim G-Team gemeldet?« Cotton wirkte überrascht.
»Ja«, bestätigte Hyde, »kurz nach Mitternacht.«
»Nicht bei der NSA oder CIA?«
»Das habe ich doch gerade gesagt.«
Hyde wirkte genervt. »Erstaunlich«, wunderte sich der G-Man.
»Im Fall eines drohenden Terrorangriffs auf die Vereinigten Staaten ermächtigt ein Dekret des Präsidenten das G-Team zur Leitung der Ermittlungen«, rechtfertigte Hyde die Rangfolge. »Was wir außerordentlich bedauern«, warf der Vertreter der Homeland Security ein. »Die Experten unseres Antiterror-Teams in Washington sind mindestens so brillant wie ihr G-Team. Unsere Leute sind auf Cyberattacken spezialisiert.«
»Meine Herren«, unterband der Präsident die drohende Diskussion.
»Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Zuständigkeiten zu streiten. In diesem Fall besitzt das G-Team die Autorität. Basta!«
»Wir sind vielleicht kleiner als die Homeland Security, besitzen aber die besseren Ermittler und Experten.«
Diesen Seitenhieb konnte Hyde sich nicht verkneifen, bevor er fortfuhr.
»Also, Special Agent Cotton, erhellen Sie uns mit Ihrer Weisheit. Was finden Sie so erstaunlich daran, dass die Terroristen mit uns in Kontakt getreten sind, statt mit der CIA oder der Homeland Security? Fassen Sie sich bitte kurz.«
Cotton legte seine Einschätzung dar.
»Mich überrascht, dass die Terroristen sich offenbar ziemlich gut mit unseren internen Strukturen auskennen. Ich an deren Stelle, Sie sind aber nicht an deren Stelle, Cotton«, fuhr Hyde ihm in die Parade. »Können wir jetzt bitte fortfahren, indem wir die Niederungen der Spekulation verlassen und uns an Fakten halten?« Er drückte den Knopf einer Gegensprechanlage. »Soruka, fahren Sie bitte das Band mit dem aufgezeichneten Drohanruf ab.«
Die Stimme eines der Terroristen drang aus einem Deckenlautsprecher. Er forderte in perfektem Englisch, aber mit unverkennbar arabischem Akzent, die umgehende Freilassung von Seif al-Bakai. Ansonsten werde es ein böses Erwachen für die Bewohner New Yorks geben. Der Anrufer schloss mit dem bei Dschihadisten üblichen Allahu Akbar. Im Konferenzraum blieb es still, als wollte niemand das Gehörte kommentieren. Hai ergriff das Wort.
»Das Gute an dieser Hiobsbotschaft ist, im Gegensatz zu verblendeten Fanatikern, die Terror um des Terrors willen verbreiten, haben wir es hier mit pragmatischen Fanatikern zu tun. Das macht sie berechenbarer.«
»Gibt es ein Zeitfenster, bis wann die Terroristen ihre Forderung erfüllt sehen wollen?« erkundigte sich Decker.
»Nein, aber das ist auch nicht nötig«, antwortete Hai. »Wir wissen, dass die Maschine über New York maximal noch für 6 Stunden Flugzeit Kerosin an Bord hat.«
»Welche Optionen haben wir?« fragte der Präsident. »Abgesehen davon, die Maschine mit einer Raptor vom Himmel holen zu lassen.«
»Keine.«
Hai bemühte sich, ruhig zu sprechen.
»Und die von Ihnen aufgezeigte Alternative sollten wir erst gar nicht in Betracht ziehen. Denn ob die Maschine aus Treibstoffmangel über Manhattan abstürzt oder weil sie abgeschossen wird, kommt letztendlich auf dasselbe hinaus. Die Opferzahlen wären vergleichbar mit denen von 9/11, wenn nicht gar um ein Vielfaches größer.
Was ist mit einer Evakuierung der Bevölkerung von Manhattan?
Würde viel zu lange dauern. Außerdem könnten die Terroristen die Maschine dann in Queens, Brooklyn oder sonst wo abstürzen lassen. Die Drahtzieher sitzen irgendwo hier unten und würden mitbekommen, wenn wir einen Stadtteil räumen lassen.
Sollen wir etwa tatenlos herumsitzen, ohne New York vor der drohenden Katastrophe zu schützen?«
polterte der Vertreter der Homeland Security. »Wir können einiges tun«, entgegnete Hai kühl.
»Wirklich? Und was konkret, außer uns hier die Köpfe zu zerbrechen?«
»Unsere Experten arbeiten bereits an Lösungen, wie wir den Bordcomputer der Boeing aus dem Griff der Terroristen befreien können.«
»Und wie weit sind Ihre Experten?« fragte der Vertreter der Homeland Security mit höhnischem Unterton.
»Das dauert seine Zeit. Diese Terroristen sind, wie es scheint, Informatikgenies.«
Cotton hörte sich alles still an, dann aber platzte es aus ihm heraus. »Entschuldigen Sie, Sir, ich bin vielleicht nicht der größte Nahost-Experte, aber meines Wissens beschränken Terroristen aus dieser Region sich auf Bombenherstellung. Von irgendwelchen Genies, die unsere IT-Experten ausstechen können, ist mir nichts bekannt.«
»Sie haben vollkommen recht, Cotton.«
Hai seufzte genervt. »Sie sind kein Nahost-Experte, also tun Sie uns den Gefallen und behalten Sie Ihre Vermutungen für sich.«
Decker lehnte sich zu Cotton herüber und raunte ihm ins Ohr.
»Gut gemacht. Nageln Sie sich nur selbst ans Kreuz. Wenn Sie sich das nächste Mal unbedingt zu Wort melden müssen, dann nur, wenn Sie wirklich etwas Aufschlussreiches zu sagen haben. Haben wir uns verstanden?«
Cotton flüsterte ebenso leise.
»Wenn ich die Klappe halten muss, warum sitze ich dann hier? Als Maskottchen oder was?«
»Das habe ich Ihnen vor dem Meeting zu erklären versucht«, raunte Decker gereizt.
»Ich will Ihnen eine Möglichkeit bieten, sich Ihre Sporen zu verdienen. Vermasseln Sie es nicht, sonst werden Sie bis zur Pensionierung hinter einem Schreibtisch versauern und mit anderen Sesselfurzern einer entgangenen Karriere nachtrauern.«
»Ich denke, das ist machbar«, raunte Cotton.
Decker presste die Lippen zusammen und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder John D. Hai zu.
»Wir sollten zweigleisig verfahren«, schlug der gerade vor. »Absolute Priorität hat das Aufspüren des Verstecks der Terroristen. Bei Erfolg ermöglicht das dem Flugzeug eine sichere Landung. Sollte es nicht klappen, müssen wir auf die Schnelle eine alternative Lösung parat haben. Wenn Plan A nicht funktioniert, müssen wir in der Lage sein, die Forderung der Terroristen innerhalb kürzester Zeit zu erfüllen. Mit Ihrer Erlaubnis, Mr. President, würde ich al-Bakai deshalb vorsorglich aus dem Gefängnis in unsere Zentrale verlegen lassen.«
»Einverstanden«, erklärte der Präsident.
»Wo sitzt der Mann ein?«
»Auf Rikers Island, einen Katzensprung von hier.«
»Dann tun Sie, was Sie tun müssen, und tun Sie es schnell. Ich lasse die Gefängnisleitung davon in Kenntnis setzen und alles Notwendige für die Überführung des Terroristen vorbereiten.«
»Danke, Mr. President. Special Agent Decker, Sie fahren nach Rikers Island und schaffen den Sträfling her.«
»Ja, Sir.«
»Da wäre noch etwas«, warf der Präsident ein. »Was ist mit den Angehörigen der Passagiere des gekaperten Flugzeugs? Die Leute warten sicher schon am JFK Airport. Eine Stunde Verspätung nehmen sie vermutlich noch in Kauf, aber jede weitere Stunde führt zu Unruhe und Spekulationen. Gerüchte verbreiten sich schnell.
Wenn die Presse etwas aufschnappt, haben wir noch ein Problem. Und um Fragen vorzubeugen, die wir nicht beantworten wollen, sollten wir dem im Vorfeld einen Riegel vorschieben. Dasselbe gilt für die Fluglotsen und das Flughafenpersonal, das von der entführten Boeing weiß. Verpassen Sie den Leuten mittels Informationssperre einen Maulkorb. Es darf kein Wort an die Öffentlichkeit durchsickern. Die Folge wäre eine Panik mit unberechenbaren Konsequenzen. Wir werden uns darum kümmern, Sir. Hai erhob sich von seinem Platz. So, nachdem alle informiert und auf den neuesten Stand gebracht sind, würde ich die Konferenz gerne beenden. Mit Ausnahme von Cotton und Decker verließen die Teilnehmer der Krisensitzung das Gebäude. Hai briefte ein Team des FBI, das sich am JFK Airport der Leute annehmen sollte, die auf die Ankunft der gekaperten Maschine warteten. Beeilung, Herrschaften, gab Hai ihnen mit auf den Weg. Mit jeder Minute wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Schlacht verlieren.
Rikers Island. Nach einem kurzen Briefing in Hais Büro ging Decker zu ihrem Schreibtisch, nahm eine Kimber Custom 2 heraus, überprüfte das Magazin und verstaute die Waffe in einem Halfter unter ihrem Blazer. Cotton folgte ihr die Treppe hinauf ins Erdgeschoss zu einer Tür, die auf einen Parkplatz führte. Das Areal war mit einem 10 Yards hohen stacheldrahtbewehrten Maschenzaun gesichert. Sie stiegen in einen bereitstehenden schwarzen Ford Explorer. Decker nahm hinter dem Steuerplatz. Cotton schnallte sich auf dem Beifahrersitz an. Im Schritttempo rollte das Fahrzeug zu der einzigen Ausfahrt. Ein dunkel gekleideter Mann vom Sicherheitsdienst öffnete den Schlagbaum und ließ sie passieren. Augenblicke später entpuppte sich Decker als rasante Fahrerin. Kaum berührten die Reifen des Explorers die Fahrbahn, trat sie das Gaspedal durch. Mit aufheulendem Motor schoss der SUV los. Die Tachonadel schnellte nach oben. Die Beschleunigung presste Cotton in den Sitz. Der Wagen raste in östlicher Richtung zur Queensboro Bridge, die den East River überspannte. In Queens musste Decker in einer Kurve in die Eisen treten, als ein Bettler in einem verschlissenen Mantel über die Straße schlurfte. Dann ging es in zügigem Tempo weiter. Vorbei an einem Schrottplatz, Bars, Discountläden, einem Parkhaus und unter einer Eisenbahnbrücke hindurch. Neuere Wohnblocks wechselten mit armseligen Behausungen ab, vor denen tagsüber Kinder zwischen überquellenden Mülltonnen spielten. Trotzdem brauchten sie eine ganze Weile bis zur Francis Buono Bridge, dem einzigen Zugang vom Festland auf die Gefängnisinsel. Rikers Island sprengte die Dimensionen einer normalen Haftanstalt. Eigentlich bestand der Komplex aus 10 verschiedenen Gefängnissen, in denen bis zu 17.000 Sträflinge untergebracht werden konnten. Zur selben Zeit, als Cotton und Decker Rikers Island erreichten, stoppte ein Dutzend FBI-Agents mit ihren Dienstwagen vor dem Terminal von American Airlines am JFK Airport. In der Halle erwartete sie der vorab informierte Flughafendirektor. Hai hatte den Mann gebeten, einen abgeschirmten Bereich des Terminals bereitzustellen. Dorthin sollten sämtliche Personen gebracht werden, die auf die Landung der gekaperten Boeing warteten. Der Flughafendirektor hatte der Anweisung Folge geleistet. Zusätzlich hatte er in dem abgeschotteten Areal für Sitzmöglichkeiten, Decken, Proviant und Getränke sorgen lassen. So rücksichtsvoll und unauffällig wie möglich führten die Agents die betroffenen Personen in den isolierten Bereich. Nachdem sie die Sicherheitssperren am Eingangstor passiert hatten, steuerte Decker einen der gespenstisch wirkenden Komplexe an. Sie bog in eine Einfahrt. Das Fahrzeug wurde langsamer und stoppte, als die Scheinwerfer 4 Männer erfassten. Sie warteten vor dem Eingang in ein festungsähnliches Gebäude. Der Bereich wurde von einem Scheinwerfer über der Tür erhellt. Seif al-Bakai war ein kleiner, dunkelhäutiger Mann mit kahlrasiertem Schädel. Er trug einen orange-roten Overall. Eine Kette verband seine Handschellen mit den Fußfesseln, was beim Gehen nur winzige Schritte erlaubte. Seiner Leibesfülle nach zu urteilen, schmeckte ihm die Gefängnisküche. Eine Narbe verunstaltete sein Gesicht. Seine Mimik verriet Argwohn. Niemand hatte ihn eingeweiht, um was es hier ging. Die beiden uniformierten Wachmänner neben ihm waren mit halbautomatischen Maschinenpistolen bewaffnet. Der 4. Mann in der Gruppe war ein End-50er mit zerfurchtem Gesicht und graumeliertem Haar. In der Hand hielt er ein Klemmbrett mit Formularen. Mit wehendem Trenchcoat ging er dem Explorer entgegen. Vor etwa einer halben Stunde hatte man ihn aus dem Weißen Haus angerufen und über die bevorstehende Übergabe des Gefangenen informiert. Er hatte keine Ahnung, wer die Leute vom FBI waren,
doch offensichtlich besaßen sie gute Kontakte zu den höchsten Regierungsstellen. Der Mann trat an die Fahrerseite des Explorers. Wegen der getönten Scheiben konnte er niemanden im Innenraum erkennen. Decker drückte einen Knopf. Mit leisem Surren glitt das Seitenfenster nach unten. »Guten Morgen«, grüßte sie. »Mr. Siegel, nehme ich an.« »Ja, ich bin der stellvertretende Direktor hier, guten Morgen. Man hat mich über Ihr Kommen unterrichtet. Ich muss Sie trotzdem bitten, sich zu legitimieren, so lauten die Vorschriften.« »Ja, natürlich.« Decker stellte den Motor ab und stieg aus. Siegel warf einen verstohlenen Blick durch die aufschwingende Tür auf Cotton. Decker zückte ihren Dienstausweis und hielt ihn Siegel hin. »Danke«, sagte er, nachdem er die kleine Plastikkarte gewissenhaft studiert hatte. »Bringen wir die offizielle Übergabe des Gefangenen kurz und schmerzlos über die Bühne, indem Sie dieses Formular ausfüllen und unterzeichnen.« Cotton stieg auf der Beifahrerseite aus. In der Luft hing ein feuchter Geruch. Der G-Man warf einen Blick auf die Uhr und musterte dann den Gefangenen. Dabei spürte er die Skepsis, die ihm von den Wachmännern entgegenschlug. Fast 10 Jahre hatten Special Forces nach Al-Bakai gefahndet. Der Fanatiker hatte seine verdrehte Weltanschauung in Form terroristischer Aktionen kundgetan. Nachweislich war er an 3 Bombenattentaten gegen westliche Einrichtungen beteiligt. Dabei hatten viele Unschuldige den Tod gefunden. Danach war er abgetaucht, angeblich ins östliche Grenzland Afghanistans oder ins pakistanische Swat-Tal, eine Hochburg der Taliban. Vor einem Jahr kassierte ihn ein Streifenpolizist wegen eines simplen Verkehrsdelikts auf amerikanischem Boden ein. Hätte man ihn im Ausland festgenommen, wäre er statt in ein Bundesgefängnis nach Guantanamo verfrachtet worden. Aus einem unerfindlichen Grund fühlte Cotton sich plötzlich einer Gefahr ausgesetzt. Er hielt nach Anzeichen Ausschau, die seinen Instinkt bestätigten. Doch die Dunkelheit ließ kaum Details außerhalb des von der Türlampe erhellten Bereichs erkennen. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, verabschiedete sich der stellvertretende Gefängnisdirektor und kehrte mit den beiden Wachmännern in die Haftanstalt zurück. Hinter sich verschlossen sie den Eingang mit einer schweren Stahltür und verriegelten sie von innen. Cotton führte Al-Bakai zu ihrem Fahrzeug. Decker öffnete die hintere Tür, damit der Gefangene auf der Rückbank Platz nehmen konnte. Cotton stand etwas seitlich versetzt hinter dem Top-Terroristen. Plötzlich spürte er einen scharfen Luftzug an der Wange. Im gleichen Augenblick traf ein Geschoss Al-Bakai in den Hinterkopf. Inmitten einer Fontäne aus Blut trat das Projektil an der Stirn des Mannes wieder aus. Die wulstigen Lippen zu einem stummen Schrei aufgerissen, kippte die Leiche zu Boden. Kein Schuss war zu hören gewesen. Der Sniper hatte einen Schalldämpfer benutzt. Wer immer er war kein Anfänger. Nur ein professioneller Scharfschütze konnte jemanden bei diesen miserablen Lichtverhältnissen so präzise treffen. Neben Cottons Fuß sprengte eine weitere Kugel den Boden auf. Beton spritzte unter dem Einschlag hoch. Der nächste Schuss durchschlug das Metall der Karosserie. Das Vollmantelgeschoss hinterließ ein Loch von der Größe einer Nektarine. Decker stand da wie gelähmt. Alles ging wahnsinnig schnell. Die Agentin hatte noch gar nicht realisiert, dass sie unter Beschuss standen. Im Augenwinkel sah Cotton das Mündungsfeuer des Gewehrs. Hinter einem der Fenster im 3. Stock des Gefängnisbaus flackerte für den Bruchteil einer Sekunde ein bläulicher Blitz auf. Die Windschutzscheibe des Autos zerplatzte. »Decker, runter!« Mit einem Hechtsprung war Cotton bei ihr und riss sie um. Decker landete hart auf dem Rücken. Dabei knallte ihr Hinterkopf unglücklich auf den Beton. Der Schmerz verwandelte sich in eine Dunkelheit, die ihr Bewusstsein zu verschlingen drohte. Cotton warf sich über sie, um ihren Körper vor Kugeln zu schützen. Mehrere Projektile pfiffen über ihn hinweg. »Was soll das?« keuchte Decker benommen. In ihrem Kopf wütete rasender Schmerz. »Gehen Sie gefälligst runter von mir! Ich versuche bloß, Sie zu schützen. Oder dachten Sie, ich will mit Ihnen knutschen, zu Ihrer Information, und nimmt gerade ein Heckenschütze aufs Korn, alles okay?« »Ja«, sagte sie mit schwacher Stimme, ihr zittriger Atem ging unregelmäßig. »Was ist mit Al-Bakai?« »Tot. Kopfschuss. Wenn wir sein Schicksal nicht teilen wollen, müssen wir hinter dem Wagen in Deckung gehen. Kommen Sie!« Cotton rollte sich von Decker herunter und kroch hinter das Heck des Fahrzeugs. Mit einer Hand hielt er das Handgelenk seiner halbbewusstlosen Partnerin umklammert und zerrte sie mit. Im Schutz des Wagens half er ihr, sich aufzusetzen.
Mit dem Rücken lehnte Decker an der Karosserie. Vor ihren Augen flimmerten weiße Punkte. Womöglich hatte sie eine Gehirnerschütterung. Unter schweren Lidern warf sie Cotton einen verwirrten Blick zu.
»Was zum Teufel ist hier los? Irgendein Dreckskerl hat einen anderen Dreckskerl abgeknallt und will jetzt uns an die Wäsche!«
Cotton zog seine Kimber Custom 2 aus dem Halfter, entsicherte sie und lud sie durch. Vorsichtig richtete er sich auf und spähte über das Dach des Explorers. »Ich weiß nicht, wer auf uns schießt, aber ich weiß zumindest, von wo aus auf uns geschossen wurde. Der Sniper versteckt sich in einem der oberen Stockwerke.«
Trotzdem war es unmöglich, in der Dunkelheit ein Ziel in den Fensteröffnungen des Gefängnisbaus zu erfassen. Cotton musste auf das Mündungsfeuer des Killers warten.
»Dann kann es nur jemand vom Wachpersonal sein«, sagte Decker. »Kein Außenstehender könnte ein Gewehr in dieses Gefängnis schmuggeln.« »Es sei denn, er hat sehr gute Kontakte.«
Der Scharfschütze hatte offenbar das Feuer eingestellt. Vorsichtig richtete Cotton sich zu voller Größe auf und trat neben den Wagen.
»Sind Sie verrückt?«
Decker rieb sich mit einer Hand den schmerzenden Hinterkopf.
»Was soll das werden? Eine Bewerbung als Zielscheibe des Monats? Was ist, wenn der Kerl ein Nachtsichtgerät benutzt?«
»Danke für den Hinweis, aber ich glaube, er ist weg. Informieren Sie Mr. High per Funk über den Anschlag. Sagen Sie, er soll umgehend die Francis Buono Bridge sperren und jeden kontrollieren lassen, der Rikers Island verlässt. Dann kann der Kerl nicht von der Insel. Jedenfalls nicht zu Fuß oder mit einem Fahrzeug. In der Zwischenzeit versuche ich, ihn am Tatort zu schnappen.«
»Was?«
Decker kämpfte sich auf die Beine. Konsterniert blickte sie dem davonsprintenden G-Man nach.
»Warten Sie!«
Cotton dachte nicht daran. Im Moment gab es nichts, was für ihn wichtiger war, als den Sniper zu erwischen. Decker blieb allein in der Dunkelheit zurück. Bis auf das Plätschern der Wellen des East Rivers war nichts zu hören. Die Stille hatte etwas Trügerisches. Denn irgendwo über New York kreiste in diesem Moment ein Flugzeug, das tausenden Menschen den Tod bringen könnte. Menschen, die friedlich schlafend nichts von der Gefahr ahnten. Widersprüche. Cotton hämmerte mit der Faust gegen die Stahltür des Gefängnisses. Innen wurde ein Riegel beiseite geschoben. Ein Wachmann Mitte 40 mit einem kantigen Kopf auf den kompakten Schultern öffnete.
»Wer sind Sie?« fragte er unfreundlich. »Special Agent Cotton, lassen Sie mich vorbei.«
»Erst will ich Ihren Ausweis sehen.«
»Dafür ist keine Zeit, Mann, in diesem Gebäude ist ein Mörder.«
»In diesem Gebäude sind sogar ein paar hundert Mörder. Was ist jetzt mit dem Ausweis?«
Cotton fehlte die Geduld für Formalitäten. Er packte den Wachmann am Kragen und schleuderte ihn beiseite. Mit einem Aufschrei verschwand der Mann in einem Gebüsch. Cotton eilte durch die Tür und fand sich in einem fensterlosen Eingangsbereich mit den Ausmaßen eines Tennisplatzes und über 20 Yards hohen Wänden wieder. Rechts führte eine Stahltreppe nach oben. Geradeaus mündete das Foyer in einen schier endlosen Gang mit normaler Raumhöhe. Das schummrige Licht stammte von Neonröhren an der Decke. Die meisten Lampen waren während der Nacht ausgeschaltet. Tiefe Stille erfüllte das Gebäude. Die Sträflinge schliefen in ihren Zellen. Die wenigen Wächter der Nachtschicht verliefen sich in dem gewaltigen Komplex. Ein angeborener Instinkt warnte Cotton davor, die nächstbeste Treppe zum dritten Stock hinaufzurennen. Stattdessen versuchte er, die Situation kühl einzuschätzen. Er durfte nicht übereilt handeln. Cotton blickte auf den vergilbten Notfallplan an der Wand. Darauf war der Grundriss des Gefängnisses mit sämtlichen Ausgängen abgebildet. Er überlegte, was er tun würde, wäre er an der Stelle des Killers. Er würde sein Scharfschützengewehr packen und schnellstmöglich das Weite suchen. Um kein Aufsehen zu erregen, müsste er die Waffe vorher zerlegen. Das kostete Zeit. Welchen Fluchtweg würde er dann nehmen? Auf keinen Fall den direkten Weg zum Hauptausgang hinaus, sondern einen der unscheinbaren Notausgänge, denen man weniger Beachtung schenkte. Wachsam eilte Cotton über den Flur, vorbei an geschlossenen Zellentüren. Seine Waffe hielt er mit beiden Händen, die Mündung nach unten gerichtet. Nach gut 20 Yards bog er nach rechts in einen Seitengang, dann wieder nach links. Zwischendurch blickte er auf die Uhr. Es war fast 2:30. Noch 4 Stunden bis zum Crash. 2 Abbiegungen später endete der Korridor an der Stahltür eines Notausganges. Rechts führte eine Treppe in die oberen Stockwerke. Mehrere Stufen auf einmal nehmend, hetzte Cotton hinauf. Am oberen Treppenabsatz, im 2. Stock, prallte er beinahe mit einem Mann zusammen, der auf dem Weg nach unten war. Der Fremde war Mitte 30, überdurchschnittlich groß und muskulös. Er trug die Uniform eines Gefängniswärters. Aber er war keiner. Dieser Mann war der Sniper. Cotton erkannte es an dem länglichen Koffer, den der Mann bei sich trug, denn in solchen Behältnissen transportierten Profis ihr zerlegtes Präzisionsgewehr. Außerdem trug der Unbekannte Lederhandschuhe.
»Wohin so eilig, Mister?«
Cotton versperrte ihm die Treppe. »Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten.«
»Du stellst dich mir in den Weg?«
Für jemanden, der gerade einen Menschen erschossen hatte, wirkte der Sniper entspannt. Allerdings genoss er den Augenblick nicht so sehr wie die vielen Male zuvor, wenn er einem potenziellen Opfer Auge in Auge gegenübergestanden hatte. In Cottons Blick vermisste er die Furcht, die er gewohnt war.
»Dumm von dir. Ich hätte dich am Leben gelassen, aber jetzt lässt du mir keine andere Wahl.«
Bevor Cotton reagieren konnte, trat der Sniper ihm die Waffe aus der Hand. Der G-Man taumelte zwei Stufen zurück. Sein Gegner trat erneut zu. Die Schuhspitze verfehlte ihr Ziel um Haaresbreite.
»Du kannst nicht gewinnen«, sagte der Sniper ohne jede Feindseligkeit. »Nicht, weil ich mich überschätze, sondern weil du keinen blassen Schimmer hast, in was du reingeraten bist.«
Zumindest war Cotton aus einem härteren Stoff gemacht, als sein Gegner vermutete. Beim nächsten Tritt packte er den Fuß des Mannes und verdrehte ihn. Der Sniper verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Betonboden. Dabei entglitt ihm der Koffer mit dem zerlegten Gewehr. In einer fließenden Bewegung schnappte Cotton sich seine Waffe, die zwei Stufen tiefer gelandet war. Er hätte schießen können, aber lebend nutzte der Killer ihm mehr. Mit der linken Hand griff er ins dunkle Haar des Mannes und riss ihm den Kopf ins Genick. Mit der rechten schob er ihm die Mündung seiner Kimber in den Mund.
»Eine falsche Bewegung, Freundchen, und ich drück ab!«
Cotton hatte ein paar Augenblicke, um den Fremden genauer zu mustern. Abgesehen von dem verächtlichen Grinsen sah der Kerl weniger bedrohlich aus, als zu einem Killer dieses Kalibers passte. Was für ein Landsmann er sein mochte, ein Orientale war er jedenfalls nicht. Und feige war er auch nicht. Trotz des Laufs zwischen seinen Zähnen zuckte er mit keiner Wimper.
»Wer sind Sie?« fuhr Cotton ihn an. »Wieso haben Sie Al-Bakai ermordet? Wer hat Sie dafür bezahlt?«
»Das wirst du nie erfahren. Was willst du mir schon groß tun? Mich foltern? Töten? Vielleicht würdest du, wenn du könntest, aber du darfst es nicht. Vergiss nicht, du gehörst zu den Guten. Die tun sowas nicht, Jerry.«
»Woher kennen Sie meinen Namen?«
Cotton stieß ihm den Lauf tiefer in den Rachen.
»Wir haben unsere Informanten«,
brachte der Unbekannte mühsam hervor.
»Wer ist wir?«
»Vergiss es. Die Sache ist ein paar Nummern zu groß für dich. Du hast keine Ahnung, was noch alles auf dich zukommt.«
Hinter sich vernahm Cotton Schritte. Drei Gefängniswärter tauchten in dem Korridor auf, jeder mit einer Pumpgun bewaffnet. Der Größte hatte die Figur eines Schwergewichtsboxers. Sein etwas kleinerer Kollege war eher ein Mittelgewicht. Als Kleinsten im Bunde erkannte Cotton den Wachmann wieder, den er vorhin in die Botanik befördert hatte.
»Das ist der Arsch, der mich am Eingang angegriffen hat«, brüllte der Mann und deutete auf Cotton.
Auf die drei Wärter wirkte der G-Man auf jeden Fall bedrohlicher als der Killer mit dem Pistolenlauf im Mund, zumal dieser die gleiche Uniform trug wie sie. Die Wachmänner blieben drei Schritte vor Cotton stehen.
»Hände über den Kopf«,
befahl der Größte der Truppe und richtete seine Pumpgun auf Cotton.
»Eine falsche Bewegung und Sie sind tot.« »Immer schön cool bleiben«, sagte Cotton.
»Ihr seid doch intelligente Jungs. Ich greife jetzt in meine Tasche und hole meinen Dienstausweis raus, okay?« Die drei Wachmänner wirkten unschlüssig. Langsam zog Cotton den Lauf seiner Waffe aus dem Rachen des Snipers und griff nach seiner Brusttasche, um sich mit seinem Ausweis zu legitimieren. Doch der Sniper kam ihm zuvor.
»Vorsicht! Der Kerl versucht, einen Gefangenen zu befreien. Mich wollte er gerade kaltblütig töten. Der Mistkerl will euch reinlegen.«
Einen Sekundenbruchteil wandte Cotton dem Sniper seine Aufmerksamkeit zu. Einen Sekundenbruchteil zu lang. Ehe er sich versah, stürzten die drei Wachmänner sich auf ihn. Damit war Cottons Hoffnung zunichte gemacht, das Ganze unblutig beenden zu können. Die Faustregel für das Wachpersonal war simpel. Den Gegner überwältigen. War das nicht möglich, ihn erschießen. In dem Glauben, einem bedrohten Kollegen zu helfen, packte der erste Wachmann Cottons Handgelenk und versuchte, ihm die Pistole zu entwinden. Der Türsteher verdrehte ihm gleichzeitig den anderen Arm. Von hinten schlang sich Cotton ein muskulöser Arm um den Hals und drückte ihm die Kehle zu.
Der uniformierte Riese, der ihn im Schwitzkasten hielt, stand hinter ihm, wohlwissend, dass niemand sich aus dieser Umklammerung befreien konnte.
»Lasst mich los!« keuchte Cotton. »Der Mann ist ein Terrorist!«
»Soll das ein Witz sein?« Der Türsteher lachte. »Da musst du dir Dämlichere suchen als uns.« Der Sniper rappelte sich auf, trat vor Cotton hin und entriss ihm die Waffe. »Ich hasse diese Dinger.« Er betrachtete die Pistole nachdenklich und ließ sie dann achtlos fallen. »Damit kann man leicht jemanden verletzen.« Er versetzte Cotton mit der Faust einen Schlag ins Gesicht. Dem G-Man wurde schwarz vor Augen. In seinen Ohren rauschte das Blut. In aller Gemütsruhe hob der Killer seinen Koffer auf.
»Was sollen wir mit dem Kerl machen?«
fragte der Wachmann, der Cotton die Luft abdrückte. »Handschellen anlegen und dann in eine Zelle verfrachten«, sagte der Sniper und stieg gemächlich die Treppe hinunter. »Da drin kann er sich in den nächsten Stunden abreagieren. Am Nachmittag überlassen wir ihn den Kollegen vom NYPD, sollen die ihn ausquetschen.« Cotton musste handeln, wollte er nicht alle Chancen verspielen. Er ließ den Kopf nach hinten schnellen. Sein Hinterkopf knallte dem Würger gegen die Nase. Halb blind vor Schmerz und Tränen taumelte der Mann zurück und ließ Cotton los. Blieben noch die beiden anderen Wachleute, die seine Arme festhielten. Cotton riss ein Knie hoch und rammte es dem ersten Gegner in den Unterleib. Der Tritt raubte dem Wachmann den Atem. Beide Hände auf den Leib gepresst, taumelte er zwei Schritte nach hinten und sank auf die Knie. Cotton benutzte seinen befreiten Arm, um auch den letzten Gegner loszuwerden. Mit der Faust schlug er kurz und hart zu. Alles ging so schnell, dass der Hieb den Wachmann völlig unerwartet, dafür umso präziser an der Schläfe traf. Bevor die drei Wachmänner wieder auf die Beine kamen, fischte der G-Man seinen FBI-Ausweis aus der Tasche. »Cotton, Special Agent, FBI!« Verdutzt starrten die Wachmänner auf das Plastikkärtchen mit dem blauen FBI-Logo.
»Also, für mich sieht das Ding echt aus«, stellte einer der Wachmänner nach eingehender Begutachtung fest. »Der ist auch echt.«
Cotton steckte den Ausweis wieder ein.
»Was dagegen, wenn ich den Verdächtigen verfolge?«
»Nein«,
stotterte derselbe Wachmann konsterniert und produzierte ein entschuldigendes Lächeln.
»Hören Sie, woher hätten wir wissen sollen, dass Sie...«
»Schon gut«, Cotton hob seine Waffe auf.
»Sollen wir die Polizei rufen?«
fragte der Wachmann mit der blutenden Nase, während er taumelnd auf die Beine kam.
»Gute Idee, dann haben Sie heute wenigstens etwas Nützliches getan.«
Obwohl es aussichtslos erschien, nahm Cotton die Verfolgung des Snipers auf. Er schnappte sich seine Pistole vom Boden und hetzte die Treppe hinunter. Mit einer Hand hielt er die Kimber, die andere umklammerte das Geländer, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Im Erdgeschoss angekommen, rannte er zur Stahltür des Notausganges und blieb daneben stehen, den Rücken gegen die Wand gepresst. Er lauschte. Hinter der Tür vernahm er ein metallisches Geräusch, scharf, kratzend, gefolgt von einem dumpfen Klopfen. Jemand machte sich auf der anderen Seite an der Tür zu schaffen. Der Sniper? Unwahrscheinlich. Der würde so schnell wie möglich das Weite suchen. Es sei denn... Cotton hatte den Türgriff bereits nach unten gedrückt. Da traf ihn die Erkenntnis wie ein Schlag. Blitzschnell wirbelte er herum und versuchte, möglichst viel Distanz zwischen sich und die Tür zu bringen. Augenblicke später explodierte hinter ihm der C4-Plastiksprengstoff, begleitet von einer Druckwelle, die die Stahltür aus den Angeln riss und gegen eine Wand schmetterte. Cotton warf sich zu Boden. Ein Gluthauch fegte über ihn hinweg. Das Donnern der Explosion verhallte in den Gängen. Ein schriller Pfeifton in Cottons Ohren blieb. Es würde noch Stunden dauern, ehe er Umweltgeräusche nicht mehr dumpf wie durch Watte wahrnehmen würde. Hustend kämpfte er sich auf die Beine. In der Luft tanzte eine Wolke aus Milliarden Partikeln aus Verputz und pulverisiertem Gestein. Benommen stolperte Cotton zur Tür hinaus ins Freie. Von dem Heckenschützen keine Spur. Entweder war der Mistkerl über alle Berge, oder er lauerte irgendwo in der Dunkelheit wie ein Jäger mit Nachtsichtgerät. In diesem Moment brach vor dem Gefängniskomplex die Hölle los. Sirenen gaben Alarm und heulten über Dutzende Wachmänner hinweg, die von überall aus den Gebäuden schwärmten. Auf den Mauern flammten Scheinwerfer auf und tauchten den Komplex in gleißendes Licht. Die Wärter suchten jeden Fußbreit der Insel ab.
Die Leiche Alba Kais wurde in die Pathologie des Gefängnisses geschafft. Unterdessen steckte Cotton seine Waffe wieder ein und kehrte zu Decker zurück. Seine Partnerin stand neben dem Wagen, den Rücken gegen die Fahrertür gelehnt, den Kopf gesenkt. Sie wirkte müde, abgespannt. »Und?« fragte sie, ohne ihn anzusehen. »Haben Sie ihn erwischt?« »Nein.« »Haben Sie sonst was für mich, außer der lahmen Erklärung, dass er Ihnen durch die Lappen gegangen ist?« Cotton atmete tief durch, ehe er antwortete. »Wir sollten Mr. High in Kenntnis setzen. Ich habe ihn bereits per Funk über alles informiert«, sagte Decker tonlos. »Ein forensisches Team ist hierher unterwegs, um Spuren zu sichern. Wir beide sollen umgehend ins HQ zurückkommen.« Ihrem Kopf ging es leidlich besser. Dafür zitterten ihre Hände plötzlich. Ihr Gesicht war kalkweiß und schimmerte unter einer dünnen Schweißschicht. »Kommen Sie, Decker, es ist vorbei.« Cotton trat vor sie hin und streckte eine Hand aus, um ihre Schulter zu berühren. »Lassen Sie mich in Ruhe«, zischte sie und funkelte ihn an. »Ich brauche Ihr Mitleid nicht.« »Okay, okay.« Cotton kämpfte das Verlangen nieder, sie in den Arm zu nehmen. »Reagieren Sie immer so sperrig, wenn ein Kollege Sie trösten will?« »Tut mir leid, Cotton. Es war alles ein bisschen viel in den letzten Stunden.« »Alba Kai ermordet. Die Schüsse auf uns. Das entführte Flugzeug. Ich fürchte, wir werden es nicht schaffen. Wir können die Menschen nicht mehr vor dem Terroranschlag retten.« »Das sehe ich anders«, sagte Cotton. »Auch wenn Alba Kai tot ist, können wir immer noch das Versteck der Terroristen finden. Zeruka arbeitet sicher schon mit Hochdruck daran. Er ist ein guter IT-Mann, der Beste. Wir werden die Passagiere des gekaperten Flugzeuges retten. Das verspreche ich Ihnen.« »Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ein verdammt schlechter Lügner sind?« Decker drehte ihm den Rücken zu und öffnete die Fahrertür. »Steigen Sie ein. Schnappen wir uns die Mistkerle, denen wir die schlaflose Nacht verdanken.« »Lassen Sie mich ans Steuer?« »Das hätten Sie wohl gerne.« Decker klemmte sich hinter das Lenkrad und ließ den Motor an. Cotton nahm notgedrungen wieder auf dem Beifahrersitz Platz und schnallte sich an. Decker setzte ein Stück zurück, legte den Vorwärtsgang ein und fuhr Richtung Brücke. Der Fahrtwind wehte unangenehm durch die zerschossene Windschutzscheibe. Unterwegs nahm Decker den Fuß vom Gas. Überall schwirrten Wachmänner umher wie Raubvögel auf der Suche nach Beute. Cotton hielt seinen Ausweis gut sichtbar vor sich, damit man sie ungehindert passieren ließ. 10 Minuten später lag Rikers Island hinter ihnen. Während der Fahrt durch Queens brachte Cotton Mr. High per Funk auf den neuesten Stand über die Flucht des Heckenschützen und gab dessen Beschreibung durch. Sie durchfuhren gerade eine trostlose Lagerhausgegend, als Decker fragte: »Also, was ist jetzt mit dem Sniper? Wo ist der Kerl Ihrer Meinung nach?« »Wahrscheinlich auf halbem Weg nach Kanada. Dann werden wir ihn mit etwas Glück nie wiedersehen, oder aber...« »Was?« »Sie haben ihn gesehen. Sie können ihn identifizieren«, sagte sie sachlich. »Möglicherweise kommt er auf die Idee, dass er sie deswegen für immer von der Bildfläche verschwinden lassen muss.« Decker sprach etwas aus, was Cotton tatsächlich Sorgen bereitete. Der Killer kannte seinen Namen. Das bedeutete, der Mann musste gut über das G-Team informiert sein, denn Cotton war nicht der größte Hecht in diesem Teich. »Sie wissen, was die Ermordung von Alba Kai bedeutet?« setzte Decker ihre Überlegungen fort. »Wir besitzen kein Pfand mehr, das man den Terroristen anbieten könnte. Anders ausgedrückt, entweder finden wir ihr Versteck, oder es gibt eine Katastrophe.« »Irgendwas passt bei dieser Geschichte nicht zusammen«, murmelte Cotton gedankenverloren. »Was meinen Sie?« »Zum Beispiel der Sniper. Ein Profikiller, der auf fast 50 Yards Entfernung sein Ziel in der Dunkelheit trifft. Mit einem einzigen Schuss hat er Alba Kai ausgeknipst. Und auf uns feuert er wie wild, und wir tragen nicht mal einen Kratzer davon. Ungewöhnlich, dass ein solcher Präzisionsschütze sein Ziel so oft verfehlt. Es passt nicht, es sei denn, er hat absichtlich vorbeigeschossen. Der Wind brauchte nur ein bisschen zu drehen, das beeinflusst die Flugbahn einer Kugel und sie verfehlt ihr Ziel.« »Ah? Nur war da vorhin kein Wind. Der Sniper hat auf uns geschossen, aber nicht, um uns zu töten. Er hatte freie Sicht.« »Warum sollte er absichtlich vorbeischießen?« Cotton zuckte mit den Schultern.
Vielleicht, weil wir beide nicht im Preis für seine Auftraggeber inbegriffen waren. Soll das heißen, wir sind diesem Mistkerl zu Dank verpflichtet?
Irgendwie schon, glaube ich.
Noch was.
Ja, wie ein Dschihadist sah der Mann nicht aus. Eher wie ein Schauspieler aus einer Arztserie.
Bedauerlicherweise steht keinem Dschihadisten das Wort Dschihadist auf der Stirn geschrieben, sagte Decker.
Außerdem kannte er meinen Namen.
Was? Woher?
Dieselbe Frage hat sich auch mir aufgedrängt. Sie sehen, es gibt da einige Ungereimtheiten.
Was Sie als Ungereimtheiten bezeichnen, sagte Decker, nennen andere Spekulationen.
Dann verraten Sie mir doch mal, wieso ein Dschihadist einen Gefolgsmann umbringen sollte. Wer könnte Interesse daran haben, Al-Bakais Auslieferung an eine Terrorgruppe zu verhindern?
Möglicherweise jemand, der Interesse an einer Katastrophe in New York hat.
Was voraussetzen würde, dass derjenige von dem drohenden Flugzeugabsturz weiß. Aufgrund der Informationssperre ist der Kreis der Mitwisser überschaubar.
Es sei denn, er käme aus dem Lager der Terroristen, die das Flugzeug in ihrer Gewalt haben.
Cotton schüttelte den Kopf. Das ergibt nun überhaupt keinen Sinn. Dann hätten die das Flugzeug auch gleich abstürzen lassen können. Ich glaube, die haben größeres Interesse an Al-Bakai. Sie können es drehen und wenden, wie sie wollen, Decker. Die Widersprüche werden nicht weniger.
Mag sein, aber uns jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, fehlt uns die Zeit. Wir müssen eine Stadt retten.
Geortet. Im HQ arbeiteten währenddessen die Experten daran, aus den ausufernden Spekulationen über die Identität und Motive der Cyberterroristen die Fakten herauszufiltern. Bisher ohne greifbares Ergebnis. Auch was den Heckenschützen von Rikers Island anging, war man noch nicht weitergekommen. Straßensperren von der Gefängnisinsel nach Queens waren errichtet und Dutzende Fahrzeuge kontrolliert worden. Dazu durchkämmten Polizisten mit Suchhunden jeden Winkel des Gefängnisbaus. Inzwischen war auch Cottons Beschreibung des Snipers zur Fahndung raus. Abgesehen von der weggeworfenen Wächteruniform und einem Schlauchboot am Ufer Manhattans, hatte man nichts finden können, was in Verbindung mit Al-Bakais Mörder stehen könnte. Allerdings gab das Schlauchboot Anlass zu einer gewissen Ernüchterung. Möglicherweise hatte der Gesuchte sich mit dem Boot von der Insel abgesetzt und schlenderte nun sorglos durch Manhattan.
»Ah, da ist ja unser Sunny Boy«, wurde Cotton von Windermere bei seiner Rückkehr ins HQ begrüßt. »Schwere Nacht gehabt? Deine rot geränderten Augen verraten dich.«
»Ich geb dir einen guten Rat, Süßer«, erwiderte Cotton.
»Nerv mich bitte nicht auch noch. Auf mich wurde vorhin geschossen, dann bin ich um Haaresbreite einer Bombe entgangen und als Sahnehäubchen gab es eine Fahrt mit Decker am Steuer.«
»Oh, das kenne ich«, seufzte die Maskenbildnerin aus tiefstem Herzen.
»Ich bin auch mal mit Philippa gefahren, noch bevor ich mir einen Anwalt leisten konnte, der sie bei einem Unfall wegen vorsätzlicher Körperverletzung hätte verklagen können. Seitdem leide ich an unregelmäßig auftretenden Panikattacken. Was guckst du mich so komisch an, Cotton?«
»Oh, sie steht genau hinter mir, stimmt's?«
»Stimmt«, bestätigte Decker so nah in Windermeres Nacken, dass diese den warmen Hauch ihres Atems im Genick spüren konnte.
»Glaub mir, Wendy, es gibt Menschen, die halten mich für sowas wie eine Heilige.«
»Ja, ja, schon gut«, lästerte Windermere und stolzierte mit keckem Hüftschwung davon.
»Charles Manson hielten auch ein paar Spinner für einen Heiligen und es hat trotzdem kein gutes Ende mit ihm genommen.«
»Wie hat sie das gemeint?« Decker blickte Cotton fragend an. John D. High trat aus seinem Büro und drängte ungeduldig.
»Decker, Cotton, zu mir, sofort!«
Die beiden Agents betraten Highs Büro. Der nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und forderte seine Besucher auf, sich zu setzen. Dann lehnte er sich auf seinem Drehstuhl zurück und fragte,
»Also, was haben Sie?«
»Einen toten Terroristen, kein Pfand mehr für die Freilassung der Flugzeuggeiseln, ein zerschossenes Auto und eine Gehirnerschütterung«, zählte Decker auf.
»Wurde jemand ernsthaft verletzt?«
»Nein. Ich schreibe einen ausführlichen Bericht über den Vorfall.
Das hat Zeit.
Wenn ich Sie vorhin über Funk richtig verstanden habe, standen Sie dem Schützen aus nächster Nähe gegenüber, Special Agent Cotton.«
»Das ist korrekt, Sir.«
»Welchen Eindruck hatten Sie von ihm? War er Araber? Irgendein durchgeknallter Fanatiker?«
»Weder noch. Er machte einen relativ normalen Eindruck. Amerikaner mit europäischen Wurzeln, würde ich sagen. wirkte selbstsicher, als hätte er nichts zu befürchten. Seine Flucht von der Insel war jedenfalls gut durchorganisiert, stellte Hai beinahe anerkennend fest. »Sie glauben, er ist nicht mehr auf Rikers Island, Sir?« wunderte sich Decker. »Dann hätte man ihn inzwischen aufgespürt. Alles, was man gefunden hat, war seine Wächteruniform, unter der er vermutlich normale Straßenkleidung trug, und ein Schlauchboot am Ufer des Battery Parks. Damit konnte er bequem und lautlos über den East River paddeln und sich nach Manhattan absetzen.« Cotton schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich frage mich, wie dieser Mann mit einem Gewehrkoffer ins Gefängnis kommen konnte. Die Sicherheitsvorkehrungen auf Rikers Island erfüllen höchste Standards.« »Zum einen war dafür sicher die Verkleidung als Gefängniswächter hilfreich,« antwortete Hai. »Aber natürlich haben Sie recht, das alleine ist zu wenig. Zum Betreten des Gefängnisses benötigte er einen besonderen Sicherheitsausweis, der praktisch fälschungssicher ist. Für die Herstellung braucht man Spezialisten und ein Equipment, wie es unseres Wissens weder Al-Qaida noch irgendeiner Fälscherbande zur Verfügung steht. Jedenfalls läuft die Fahndung nach dem Sniper auf Hochtouren. Unsere Experten verfolgen auch mögliche elektronische Spuren wie Anrufe über Handys von Rikers Island kurz vor oder nach dem Anschlag. Ein anderes Team sicherte am Tatort bereits Patronenhülsen und DNA-Spuren, die gerade mit einem Hubschrauber in unser Labor gebracht werden,« berichtete Hai, bevor er das Gespräch auf ein anderes Thema lenkte. »Was das entführte Flugzeug angeht, gibt es eine neue Entwicklung. Wir wissen, wo sich der Hacker verkrochen hat, der den Bordcomputer der Boeing manipulierte.« »Irrtum ausgeschlossen?« fragte Decker skeptisch. »Ja, laut Zeruka war das zurückverfolgte Signal deutlich genug, um jeden Zweifel auszuschließen.« »Damit wären wir unser Hauptproblem wohl los,« stellte Cotton erleichtert fest. »Nicht ganz.« Hai setzte sich auf und stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch, sodass die Fingerkuppen sich berührten. »Vor der Lösung dieses Problems steht ein anderes.« »Ich verstehe nicht ganz.« Decker blinzelte verwirrt. »Das Signal kommt aus dem pakistanischen Konsulat in New York,« sagte Hai. »Anders ausgedrückt, der Hacker genießt diplomatischen Schutz. Wir können nicht einfach in das Konsulat spazieren und uns den Mann greifen.« »Was ist mit einem Durchsuchungsbeschluss?« hakte Decker nach. »Haben Sie eine Ahnung, was für diplomatische Hürden überwunden werden müssen, um die richterliche Genehmigung zur Durchsuchung einer ausländischen Vertretung zu bekommen? Das kann Wochen dauern.« »Und wenn der Präsident...« »Der Präsident ist informiert. Das Weiße Haus hat sich mit dem pakistanischen Konsul in Verbindung gesetzt. Der bestreitet kategorisch, dass es in seinem Konsulat Terroristen gibt. Deswegen verweigert er uns den Zutritt in die Vertretung und ist auch generell nicht bereit, einer Durchsuchung zuzustimmen.« »Für mich klingt das nach einem Schuldgeständnis,« stellte Decker nüchtern fest. »Hätten die Pakistani nichts zu verbergen, hätten sie auch nichts gegen eine Durchsuchung. Was, wenn wir einfach da reinmarschieren? Das würde eine internationale Krise auslösen, deren Konsequenzen unabsehbar sind. Pakistan ist einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen den Terrorismus. Wenn wir ihre Souveränität verletzen, werden sie es nicht mehr sein. Das kann ich Ihnen versichern. Und der Präsident weiß das auch.« »Hat man den pakistanischen Konsul konkret darüber informiert, um welche Art von Bedrohung es sich handelt?« fragte Cotton. »Nein. Solange man nicht hundertprozentig sicher ist, wer bei der Flugzeugentführung die Strippen zieht, beharrt das Weiße Haus auf seiner Strategie der Geheimhaltung. Der Konsul hat nur die Informationen bekommen, dass es einen schweren Hackerangriff auf Regierungseinrichtungen gegeben hat und dass der Hacker in seinem Konsulat sitzt.« »Wie hat der Präsident auf die Weigerung der Pakistani reagiert?« wollte Decker wissen. »Er ist kein Mann emotionaler Reaktionen. Im Augenblick berät er sich mit seinem engsten Stab über die weitere Vorgehensweise. In spätestens einer Stunde will er sich melden und seinen Beschluss bekannt geben. Dann bleiben uns immer noch fast 3 Stunden, den Spuk zu beenden. Vorher werden wir auf keinen Fall in Aktion treten. Verstanden? Und was, wenn die Pakistani inzwischen alle belastenden Beweise aus dem Konsulat schaffen? Das Konsulat wird von Dilejo und anderen Agents überwacht. Da kommt keine Maus raus, ohne dass wir davon wissen. Dann wollen wir schwer hoffen, dass die Pakistani keinen Wind von einer möglichen Razzia bekommen,« warf Cotton ein. »Dann nämlich könnten die das Flugzeug vorzeitig abstürzen lassen und anschließend alle Beweise vernichten.« »Das wäre möglich,« meinte Hai. »Aber mit diesem Risiko müssen wir leben. Egal, was wir tun, es ist zweischneidig. Es besteht aber auch die vage Möglichkeit, dass die Terroristen im Fall unseres Eingreifens die Aktion abbrechen und sich auf die Vernichtung von belastendem Material beschränken. Dann wäre das Flugzeug wieder manövrierfähig und könnte sicher landen. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ruhen Sie sich aus, bis die Anweisung vom Präsidenten kommt. Dann könnte es hier ziemlich hektisch werden. Die beiden Agents verließen Mr. Highs Büro. Mit schnellen Schritten eilten sie durch einen menschenleeren Korridor. Cotton hatte Mühe, mit Decker Schritt zu halten. Decker hatte wegen des misslungenen Einsatzes auf Rikers Island immer noch Wut im Bauch. In dieser Stimmung sollte man sie besser nicht reizen. Durch eine Doppeltür aus Milchglas gelangten sie in die forensische Abteilung, die mit modernster Technik ausgestattet war. Die Luft war kühl und ein bisschen abgestanden. Die Einrichtung war betonfunktional. Beseelt von ihrem Wunsch, den Hintermännern, die sie auf Rikers Island so schlecht hatten aussehen lassen, ordentlich Feuer zu machen, marschierte Decker zielstrebig zu einer Forensikerin. Die afroamerikanische Laborantin stand mit dem Rücken zu ihr an einem Arbeitstisch über ein Mikroskop gebeugt. »Haben Sie schon mit der Analyse der Beweismittel von Rikers Island begonnen?« erkundigte Decker sich forsch. »Tut mir leid, die Sachen sind vorhin erst bei uns eingetroffen«, antwortete die Forensikerin, ohne vom Mikroskop aufzusehen. »Und das bisher vorliegende Ergebnis wird Ihnen nicht gefallen.« Deckers Wangen röteten sich, und nicht vor Kälte. »Sonst noch was? Oder ist das etwa schon alles gewesen, was bisher analysiert wurde?« Keine Antwort. »Hey, hören Sie mir überhaupt zu?« »Als ob ich eine andere Wahl hätte«, seufzte die Gefragte aus tiefster Seele. In Zeitlupentempo drehte sie sich um und präsentierte den Special Agents einen ungemein gelangweilten Gesichtsausdruck. »DNA, die vom Täter stammen könnte, wurde nirgendwo gefunden«, leierte sie herunter. »Die sichergestellten Fingerabdrücke sind nirgendwo im System. Das Einzige, was wir gefunden haben, waren Spuren von C4-Sprengstoff an dem hinteren Ausgang, durch den der Verdächtige ihrem Bericht zufolge entkam. Was ist mit den Patronenhülsen?« »Übliches Kaliber, zu weit verbreitet, um die Herkunft zurückverfolgen zu können, ist quasi Standardmunition für Scharfschützen. Elektronische Spuren? Wenn der Verdächtige wirklich Kontakt mit jemand aufgenommen hat, dann hat er seine Fährte gut verwischt. Von Rikers Island ist vor und nach der Tatzeit kein Gespräch einer uns unbekannten Quelle registriert worden. Halten Sie mich auf dem Laufenden, falls Sie noch etwas herausfinden.« Grußlos marschierte Decker mit Cotton im Schlepptau aus der Forensik. »Wer immer dieser Killer ist, er weiß, wie er operieren muss, ohne Spuren zu hinterlassen«, stellte sie auf dem Weg zurück zur Leitstelle nüchtern fest. »Außer einem toten Terroristen«, fügte Cotton hinzu. Während Decker sich an einem Wasserspender etwas zu trinken holte, ging Cotton zu Ziruka. Der hockte wie gewohnt an seinem Schreibtisch und studierte mit müden Augen einen Stapel Computerausdrucke. »Ich habe gehört, du hast den Hacker im Konsulat aufgespürt«, sagte Cotton. »Gratuliere.« »Jep.« Der IT-Experte legte die Ausdrucke beiseite, denen er seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, wirbelte mit dem Drehstuhl herum, verschränkte die Hände auf dem Kopf und grinste wie ein Honigkuchenpferd. »Der Bursche ist ein echtes Genie. Was sagt das über mich?« »Bescheidenheit ist deine Zier?« Zerukas Grinsen wurde breiter. »Und du bist dir ganz sicher, dass dieses Signal aus dem Konsulat und nicht aus einem benachbarten Gebäude kommt?« hakte Cotton nach. 100 Pro. Danke.« Cotton ging zu seiner Partnerin zurück. Decker stand neben dem Wasserspender und nippte an einem Plastikbecher. Cotton nahm sie am Arm und zog sie beiseite. »Was ist?« wunderte sie sich. »Sie können mir einen kleinen Gefallen tun.« Die Anspannung in Cottons Stimme war nicht zu überhören. »Lassen Sie mich zum pakistanischen Konsulat fahren.« »Unter Leggio bei der Observierung Gesellschaft leisten? Sie haben doch den Chef gehört. Dort sind mehrere Agents im Einsatz. Der Leggio leidet bestimmt nicht an Einsamkeit und dem Bedürfnis, ihnen sein Herz auszuschütten.« »Das nicht, aber er leidet an unkontrollierten Impulsen.« »Ah, manchmal kann er etwas hitzköpfig sein.« »Etwas? Dieser Mann ist wie ein Dampfkessel auf zwei Beinen, in dem der Druck steigt und steigt, bis es knallt. Damit das nicht passiert, würde ich gerne zu ihm fahren und beruhigend auf ihn einwirken.« »Sie wollen Dilegios Kindermädchen spielen? Das ist nicht Ihr Ernst.« Cotton warf ihr einen vielsagenden Blick zu und runzelte die Stirn. »Mir war selten etwas so ernst wie jetzt. Dilegio ist zu ungeduldig für eine so sensible Operation. Er will Ergebnisse, und zwar immer auf der Stelle.
Möglicherweise stürzt er die USA durch eine unüberlegte Aktion in eine diplomatische Krise erster Güte. Trauen Sie ihm etwa zu, dass er eigenmächtig das Konsulat stürmt, um die Terroristen an den Füßen rauszuschleifen? Oh ja, man brauchte ein Elektronenmikroskop, um im Schädel dieses Mannes so etwas wie Intelligenz zu finden. Bevor er etwas Unüberlegtes tut, würde ich gern selbst das Konsulat aufsuchen. Sagten Sie gerade nicht, Sie wollten Dileggio beruhigen? Richtig, um danach ein paar Worte mit jemandem aus dem Konsulat zu wechseln. Sind Sie völlig irre geworden, Cotton? Sie werden nichts dergleichen tun. Doch, werde ich, und ich will Ihnen auch den Grund dafür nennen, weil unsere vielleicht letzte Chance, tausende Menschenleben zu retten, vorhin auf Rikers Island mit einem Schuss zunichte gemacht wurde. Im Moment haben wir nichts außer der vagen Hoffnung, das Versteck des Hackers zu kennen. Und ich will verdammt sein, wenn ich nicht jede Möglichkeit ergreife, die drohende Katastrophe abzuwenden. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Cotton, ich betrachte dieses unsinnige Gespräch als beendet. Da draußen laufen Terroristen und ein wahnsinniger Scharfschütze frei herum. Außerdem muss ich ein paar Vorbereitungen treffen für den Fall, dass der Präsident nachher Befehl für eine Razzia geben sollte. Warten Sie. Bevor Sie eine Durchsuchung mit Gewalt und unabsehbaren diplomatischen Folgen durchsetzen, lassen Sie mich bitte erst meine Möglichkeiten ausloten. Hören Sie endlich auf damit, wir... Lassen Sie mich ausreden. Ein paar Mal im Monat treffe ich mich mit ein paar Leuten zum Pokern. Tut mir leid, Cotton, aber im Moment gibt es Wichtigeres für mich, als mich mit Ihren Freizeitaktivitäten zu beschäftigen. Das sollten Sie aber, denn an diesem Pokerabend nimmt auch ein gewisser Jehan Shahid teil. Interessant. Kommen Sie irgendwann noch mal auf den Punkt. Shahid arbeitet als Sicherheitschef im pakistanischen Konsulat. Und diesen Shahid wollen Sie fragen, ob er von Terroristen an seinem Arbeitsplatz weiß? Sind Sie wirklich so naiv und glauben, dass er es Ihnen sagen würde, falls es so wäre? Im Moment glaube ich gar nichts. Andererseits kenne ich Shahid gut und kann mir nicht vorstellen, dass er in einen Terrorkomplott verstrickt sein könnte. Sollte ich recht haben, wird er mir freiwillig alle Räumlichkeiten im Konsulat zeigen. Mal angenommen, Ihre Menschenkenntnis täuscht Sie nicht und Sie finden bei diesem Rundgang tatsächlich die Terroristen, was dann? Dann hätten wir ein Druckmittel, damit der Konsul die Aktion abbricht. Falls man Sie und Ihren Freund nicht vorher tötet. Richtig. Zumindest wüssten Sie dann, wo ich getötet worden wäre und hätten einen guten Grund für die Durchsuchung des Konsulats. Wie können Sie sicher sein, dass dieser Shahid jetzt an seinem Arbeitsplatz ist und nicht zu Hause im Bett liegt? Das sagt mir mein sechster Sinn.
Aha, Ihr sechster Sinn.
Decker verzog das Gesicht. Na schön, meinetwegen. Versuchen Sie Ihr Glück bei Ihrem Pokerfreund. Aber niemand darf etwas von dieser Mission erfahren. Vor allem nicht Mr. High. Sind wir uns einig? Cotton nickte. Und ganz gleich, was passiert, verraten Sie Ihrem Freund auf keinen Fall, um welche konkrete Bedrohung es sich handelt, beschwor Decker ihn. Kein Wort von dem gekaperten Flugzeug, verstanden? Diese Information darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit. Nach meiner Einschätzung werden die Terroristen bei einer vorzeitigen Enttarnung das gekaperte Flugzeug auf der Stelle abstürzen lassen. Wenn sie untergehen, wollen sie New York mit in den Abgrund reißen. Und die Reaktion des Konsuls beweist meines Erachtens, dass diese Drahtzieher bei ihm sitzen. Zumal sich nicht wegleugnen lässt, dass das Hackersignal aus dem Konsulat kommt. Dennoch streitet er es ab. Decker warf ihm einen mahnenden Blick zu. Die Terroristen, mit denen wir es zu tun haben, sind unberechenbar und extrem gefährlich. Provozieren Sie diese Leute nicht und gehen Sie keinerlei Risiko ein. Sie haben in dieser Nacht bereits zwei Anschläge überlebt, Cotton. Fordern Sie das Schicksal nicht heraus. Wir bleiben in Verbindung. Wenn ich bis spätestens 6 Uhr nichts von Ihnen höre, gehe ich davon aus, dass Sie nicht mehr unter uns weilen. Das haben Sie nett gesagt. Decker ließ ihn stehen und stöckelte in Richtung ihres Schreibtisches. Ich widme mich jetzt meiner Arbeit und spiele die Unwissende. Nach ein paar Schritten drehte sie sich noch einmal zu ihm um.
Ach, Cotton?
Ja? Bauen Sie um Himmels Willen keinen Mist. Wespennest. Dileggio hatte die Observation des pakistanischen Konsulats um kurz nach 2:30 Uhr morgens begonnen. Mit Owen Randell, einem rangniederen Agent, dessen Nase sein herausragendstes Merkmal war, hockte er in einem alten Honda Civic. Der Wagen stand in der East 65th Street inmitten einer Schlange geparkter Autos schräg gegenüber vom Zielobjekt. Das Botschaftsgebäude unterschied sich kaum von den anderen Stadthäusern, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden waren. Lediglich die pakistanische Landesflagge über dem Eingang und eine Messingplakette neben der Tür verrieten, dass es sich bei dem Gebäude mit deren altrosa gestrichenen Fassade um eine Auslandsvertretung handelte. Außer geparkten Autos und Häusern mit dunklen Fensterhöhlen gab es in der Straße nichts zu sehen. Obwohl man es den beiden Agents in dem Honda kaum ansah, waren sie angespannt. Beide wussten, in 3 bis 4 Stunden würden sie sich womöglich in einem flammenden Inferno befinden, das New York heimsuchte. Andererseits sollten die Pakistani tatsächlich hinter dem Anschlag stecken, wäre ihr Konsulat vermutlich der sicherste Ort in New York. Die Terroristen müssten verrückt sein, das Flugzeug auf sich selbst abstürzen zu lassen. Bis nach 4 Uhr tat sich nichts. Dann meldete Cotton sich über Funk. Er hielt es für ratsam, seinen hitzköpfigen Kollegen vorzuwarnen.
»Hallo, Delegio, hier Cotton. Gibt's bei dir was Neues?«
»Nein, keine Aktivitäten vor Ort. Was willst du?«
»Nur mitteilen, dass ich auf dem Weg zu dir bin. Lass also die Kanone stecken, wenn gleich jemand an dein Seitenfenster klopft.«
»Kommst du alleine?«
»Ja.«
»Noch ist keine Entscheidung über eine Razzia gefallen.«
»Und was genau willst du als Alleinunterhalter hier?«
»Ein bisschen mit dir plaudern. Soll gut gegen Langeweile sein,« sagte Cotton.
»Noch was. Ihr sollt auf Position bleiben, bis anderslautende Anweisungen kommen. Tu also nichts Unüberlegtes, Joe.«
»Sehe ich so aus, als würde ich unüberlegt handeln?«
»Um ehrlich zu sein, ja.«
»Leck mich!«
Delegio knallte das Mikro in die Halterung und schlug mit der Faust aufs Armaturenbrett.
»Was ist?« fragte Randall voller Furcht vor einem der Wutausbrüche, für die Delegio berüchtigt war.
»Ich hab satt, am unteren Ende der Befehlskette zu stehen und Däumchen zu drehen.«
»Und was heißt das?«
»Zugriff.«
Delegio öffnete den Verschluss der Fahrertür und trat sie auf.
»Was? Wo wollen Sie hin? Doch wohl nicht das Konsulat stürmen?«
»Ich werde dieses Rattennest nicht stürmen, sondern durchsuchen. Gib mir eine halbe Minute, dann siehst du, was ich meine.«
Randall erschrak.
»Aber Sie können doch nicht alleine da rein.«
»Das wollen wir erst mal sehen.«
Wenn die Terroristen vor nichts zurückschreckten, damit konnte Delegio ebenfalls dienen. Irgendwo über ihren Köpfen kreiste der Tod am Himmel. Tatenloses Herumsitzen und Warten auf das Unvermeidliche war nicht Joe Delegios Ding. Diplomatische Verstimmungen auf höchster Ebene schreckten ihn nicht davon ab, Angelegenheiten auf seine Art und Weise in die Hand zu nehmen. Konsequenzen waren ihm gleichgültig. Über drohende Disziplinarmaßnahmen machte er sich seit Jahren keinen Kopf mehr, und Hemmungen gegenüber Vorschriften hatte er schon lange abgelegt. Das Einzige, was für ihn zählte, war das Ergebnis. Er trat an den Kofferraum des Honda, öffnete die Heckklappe und holte einen Overall heraus, den er für den Fall der Fälle mitgenommen hatte. Die Aufschrift auf der Montur und ein gefälschter Ausweis wiesen ihn als Mitarbeiter von Con Edison aus, einem von New Yorks größten Energieanbietern. Nachdem er in den Overall geschlüpft war und sich eine Werkzeugtasche umgehängt hatte, trat er zur Beifahrerseite und klopfte gegen das Fenster. Randall ließ die Scheibe herunter und starrte Delegio ungläubig an.
»Das kann nicht Ihr Ernst sein«, sagte er fassungslos.
»Und ab, Kleiner. Jetzt hör mir mal gut zu. Gleich rauscht hier ein Agent namens Cotton an. Wenn du ihm auch nur ein Sterbenswörtchen darüber flüsterst, dass ich im Konsulat bin, ziehe ich dir den Dünndarm zu den Nasenlöchern raus. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Randall verschlug es vor Schreck die Stimme. Umso eifriger signalisierte er durch Kopfnicken, dass die Botschaft unmissverständlich bei ihm angekommen war.
»Guter Junge.«
Delegio stapfte davon. Er überquerte die Fahrbahn bis zur Eingangstür des Konsulats. Dort drückte er die Klingel und wartete geduldig, bis jemand öffnete. Dem Angestellten hielt er seinen gefälschten Ausweis unter die Nase und behauptete, in den umliegenden Häusern sei Gas ausgetreten. Deshalb müsse er auch in diesem Gebäude die Anschlüsse kontrollieren. Im Keller des Konsulats sah er sich sorgfältig die Gasleitungen an. Als er merkte, dass sein pakistanischer Begleiter ihn allein gelassen hatte, durchsuchte er die angrenzenden Kellerräume nach den versteckten Terroristen. Der erste rosa Schimmer am Himmel kündigte den neuen Tag an, als Randall im Rückspiegel die Scheinwerfer eines näherkommenden Autos bemerkte. Dann parkte der Wagen in einer Lücke ein paar Fahrzeuge hinter dem Honda. Motor und Scheinwerfer wurden ausgeschaltet. Ein Mann öffnete die Fahrertür und stieg aus. Augenblicke später klopfte Cotton an das Seitenfenster des Honda. Randall ließ die Scheibe herunter.
»Hallo, Agent Randall«,
grüßte sein Besucher.
»Guten Morgen, Special Agent Cotton.«
Randall rang sich ein Lächeln ab.
»Bisher gibt es keine besonderen Vorkommnisse.«
»Fein. Wo steckt der Ledger?«
»Nicht da«,
stotterte der Gefragte. »Ist mir nicht entgangen.« Randall dachte fieberhaft über eine glaubwürdige Antwort nach, bevor er zögernd fortfuhr.
»Er ist kurz in einem Laden zwei Ecken weiter Mineralwasser holen. So eine Observierung kann ganz schön durstig machen.«
Cotton fehlte die Zeit, auf der Ledger zu warten. Im Grunde war es nicht von Nachteil, dass sein Kollege unterwegs war. Das hätte sonst nur zu einem lästigen Frage- und Antwortspiel geführt. Womöglich hätte der Ledger sogar darauf bestanden, ihn ins Konsulat zu begleiten. »Hören Sie, Randall, ganz gleich, was jetzt passiert und wohin Sie mich gehen sehen, melden Sie es nicht über Funk ans HQ. Und der Ledger muss auch nichts davon erfahren.«
»Ich verstehe nicht ganz, Sir.
Ich bin nicht nur hier, um Ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Ich bin auf einer geheimen Sondermission, okay? Deshalb bin ich nicht autorisiert, Ihnen gegenüber Informationen preiszugeben.« Cotton verabschiedete sich von dem staunenden Agent und steuerte auf das pompöse Portal des Konsulats zu. Bis dorthin blieb ihm knapp eine halbe Minute, sich etwas Geistreiches einfallen zu lassen, weshalb er um diese Uhrzeit einen Angestellten der Vertretung sprechen wollte. Am Portal drückte Cotton den Klingelknopf und wartete. Ein dunkel gekleideter Pakistani, Ende 40, mit glänzend schwarzem Haar und imposantem Doppelkinn, öffnete ihm.
»Tut mir leid, Sir«, sagte der Mann ohne den geringsten Akzent, den Kopf in den Nacken gelegt, um würdevoller zu erscheinen. »Sie kommen außerhalb unserer Öffnungszeiten. Versuchen Sie es nach 10 Uhr noch einmal. Auf Wiedersehen.«
»Langsam, mein Freund.« Cotton drückte die Hand gegen die Tür, damit die ihm nicht vor der Nase zugeschlagen wurde.
»Ich bin ein Bekannter von Jehan Shahid und muss ihn sprechen. Es ist überaus wichtig.«
Der Türsteher verharrte einen Moment. Er musterte Cotton, als müsse er abwägen, ob er ihn ignorieren oder einlassen sollte.
»Bitte«, sagte Cotton mit Nachdruck.
»Na schön.« Der Pakistani trat einen Schritt beiseite, damit der Besucher an ihm vorbei konnte.
»Bitte warten Sie hier, ich hole Mr. Shahid.«
Der Türsteher ließ Cotton allein in dem bombastisch eingerichteten Vestibül, das vollgestopft war mit dicken Orientteppichen, goldgerahmten Spiegeln, Zierpalmen und exotischen Sitzmöbeln. In der Einrichtung fand sich nirgends der kleinste Hinweis, dass man sich im New York des 21. Jahrhunderts und nicht in einem orientalischen Palast befand. Cotton ließ sich in einen monströsen Sessel sinken, mit Blick auf einen in Marmor gefassten Kamin, der aussah, als wäre er noch nie benutzt worden. Während er wartete, hielt er unauffällig nach Sicherheitskameras Ausschau. Er entdeckte 2. Die eine war fast unsichtbar in die Decke installiert, die andere hing gut sichtbar an der Wand gegenüber vom Eingang. Vermutlich gab es weitere Kameras, hinter den Spiegeln versteckt. Ein paar Minuten waren vergangen, da betrat Jehan Shahid das Vestibül. Er war ein hochgewachsener, stattlicher Mann, Mitte 20, dunkler Teint, makellose Zähne und blau-schwarzes Haar, das er nach hinten gekämmt hatte. Sein maßgeschneiderter Anzug war von Filomarino, die Schuhe von Santoni.
»Hallo, Jeremiah«, grüßte er und streckte seinem Besucher die Hand entgegen. »Nett, dass du mich mal besuchst, wenn auch zu einer ungewöhnlichen Stunde.« »Guten Morgen, Jehan.«
Cotton erhob sich und schüttelte ihm die Hand.
»Ich freue mich, dass du Zeit für mich hast.«
»Für dich immer, obwohl sie im Augenblick knapp bemessen ist«, erwiderte der Pakistani in liebenswürdigem Tonfall.
»Deshalb kann ich nur hoffen, du willst mich zu keiner spontanen Pokerrunde einladen.«
»Nein, ich bin nicht privat hier, sondern dienstlich.«
»Im Auftrag des FBI?«
»Nicht direkt, eher inoffiziell.
Außer meiner Partnerin weiß niemand von meinem Besuch.
Weshalb lässt dein Geheimdienst uns dann überwachen?«
»Woher weißt du?
Hältst du uns für so blöd, dass wir das nicht bemerkt hätten?«
»Seit wann wisst ihr es?«
Jehan deutete auf ein Fenster zur Straßenseite. »Seit dieser Honda da drüben parkt und man mich deswegen aus dem Bett getrommelt und hierher beordert hat. Du hättest mich auch einfach anrufen und fragen können, was euer Geheimdienst wissen will.«
»So einfach ist das leider nicht, Jehan.«
»Du verschweigst mir doch irgendwas.«
»Ja, Sorgenvoll senkte Cotton die Stimme.
»Etwas, das streng geheim ist und mich wegen Landesverrats lebenslang hinter Gitter bringen würde, wenn ich es den falschen Leuten sage.
Traust du mir etwa nicht?
Dann wäre ich nicht hier. Wüsste der Chef meiner Abteilung davon, würde er mich und meine Partnerin vierteilen lassen. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht verdammte Angst hätte, in diesem Moment einen Fehler zu machen, der vielen Menschen das Leben kosten könnte.
Du machst mich neugierig. Lass hören.
Was ich dir jetzt sage, ist streng geheim und darf niemals an die Öffentlichkeit. Über New York kreist eine Passagiermaschine mit 300 Menschen an Bord. Das Flugzeug ist in der Gewalt von Terroristen. Sie haben sich in den Bordcomputer gehackt und steuern die Maschine aus einem Versteck vom Boden aus. Spätestens um 7 Uhr heute früh wird die Maschine aus Treibstoffmangel über Manhattan abstürzen.
Bei Allah, stieß Jehan hervor.
Der Präsident hat vorhin mit einem Konsul telefoniert und ihn über eine Bedrohung in Kenntnis gesetzt. Allerdings nicht über die genaue Art dieser Bedrohung.
Ich weiß. Er hat nur vage Andeutungen gemacht, dass wir einen Hacker im Konsulat beherbergen, der in streng geheime Regierungscomputer eingedrungen sei. Nach dem Anruf hat der Konsul alle Angestellten hierher beordert und eine interne Untersuchung angeordnet. Ergebnislos. Es gibt in diesem Gebäude keinen Hacker.
Unsere Experten haben etwas anderes herausgefunden.
Haben Sie auch etwas über die Absichten der Terroristen erfahren?
Sie wollen einen auf Rikers Island einsitzenden Kumpel freipressen.
Dann gebt ihnen den Mann und alles ist gut.
Nein, ist es nicht. Es gibt da nämlich ein kleines Problem. Der betreffende Terrorist ist vor etwa 2 Stunden erschossen worden.
Erschossen? Von wem?
Vermutlich von einem Profikiller, aber das tut im Moment nichts zur Sache. Viel wichtiger ist, laut unseren IT-Experten kommt das Wi-Fi-Signal, mit dem die Terroristen den Bordcomputer des Flugzeugs gekapert haben, aus eurem Konsulat.
Was? Stieß Jehan fassungslos hervor. Unmöglich, davon wüsste ich.
Tja, genau das gibt mir zu denken.
Hör zu, Jeremiah, ich stehe auf deiner Seite. Wenn es in diesem Haus Terroristen gäbe, würde ich alles tun, um diese Leute unschädlich zu machen.
Was, wenn nur euer Konsul etwas von diesen Leuten weiß und mit ihnen zusammenarbeitet?
Trotzdem wäre mir nicht entgangen, wenn in diesem Gebäude Verbrecher säßen. Schließlich leite ich den Sicherheitsdienst. Was sollen wir jetzt tun?
Erlaubt einem Team des FBI die Durchsuchung des Konsulats. Wenn hier nichts ist, habt ihr auch nichts zu befürchten.
Darum geht es nicht, Jeremiah. Es geht um Respekt und Souveränität.
Verstehe ich ja. Aber du solltest auch verstehen, dass es Situationen gibt, in denen Stolz fehl am Platz ist.
Ich sage dir, was ich tue, mein Freund. Ich gehe jetzt zum Konsul und bitte ihn um eine Unterredung mit dir. Sag ihm alles über das gekaperte Flugzeug, was du mir gesagt hast. Das wird ihn von der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit dem FBI überzeugen.
Danke, Jehan. Es wäre mir lieb, wenn du bei dem Gespräch dabei wärst.
Lass mich nur machen. Warte hier. Ich bin in 5 Minuten zurück.
Aus den 5 Minuten wurden 10. Während Cotton wartete, gewann er allmählich seine Zuversicht wieder. Das Gespräch mit Shahid war vielversprechend verlaufen. Er hatte ein gutes Gefühl bei der Sache. Die Frage war jetzt nur, wie der Konsul darauf reagieren würde. Als Shahid zurückkehrte, sah er so wütend aus, wie Cotton ihn noch nie gesehen hatte. Selbst an dem Abend nicht, als er beim Pokern über $2000 verzockt hatte.
»Was hast du dir dabei gedacht?«
Shahid schüttelte den Kopf, als wäre etwas Unfassbares geschehen.
Cotton beschlich ein ungutes Gefühl, dass es ein Ereignis gegeben haben musste, das mit ihm zu tun hatte, von dem er aber nichts wusste.
»Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest mir alles sagen müssen.«
»Was ist denn los? Was ist das Problem?«
»Das Problem ist, dass du mich belogen hast. Du hast mich benutzt, um Dinge hinter meinem Rücken zu tun, die du besser gelassen hättest.«
Hinter Shahid trat der Konsul ein. Er war ein untersetzter Pakistani, Ende 60, mit Halbglatze und tadellos sitzendem Anzug.
»Könnte es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind, Mr. Cotton?«
Seine Stimme war leise, kaum mehr als ein Flüstern.
»Ich kann mich nicht erinnern.«
»Nun ja, vielleicht werde ich alt. Da verwechselt man manchmal die Gesichter.
So wie bei Ihrem Kollegen. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich ihn schon einmal beim FBI gesehen habe.«
Der Konsul schnippte mit den Fingern. Zwei hünenhafte Bodyguards zerrten Dilejo ins Zimmer, dem die Hände auf den Rücken gefesselt waren.
»Hey, Cotton, alles fit im Schritt?«
Er grinste spitzbübisch.
»Wir hatten wohl beide die gleiche Idee. Ist leider doppelt in die Hose gegangen, was?«
Cotton wurde die Kehle trocken. Er fühlte ein dumpfes Pochen in der Brust und ballte die Fäuste.
»Während Sie meinen Sicherheitsmann mit Ihrem Gerede von Vertrauen und Ehrlichkeit eingelullt haben, hat Ihr Kollege unerlaubterweise unser Konsulat durchforscht«, sagte der Konsul mit gefährlich leiser Stimme.
»Ziehen Sie nun Ihre eigenen Schlussfolgerungen, welche Strafe Sie beide für dieses Vergehen erwartet.«
»Die Durchsuchung war keine vom FBI autorisierte Aktion«, verteidigte sich Cotton. »Ich wusste nichts davon. Damit habe ich nichts zu tun.«
Ungerührt wandte der Konsul sich an die Leibwächter. »Sie können die Herren in unsere spezielle Gästeunterkunft bringen. Vergessen Sie nicht, Ihre Waffen sicherzustellen.«
Die Leibwächter durchsuchten die Agents, nahmen ihnen die Waffen ab und buxierten sie Richtung Tür.
»Hey, was soll das?« protestierte der Ledger. »Ihr könnt mich nicht einfach unter Arrest stellen. Ich bin Bundesagent.«
»Das macht es umso schlimmer«, gab der Konsul ihm mit auf den Weg.
»Ich werde mich sofort um ein Gespräch mit Ihrem Präsidenten bemühen. Dabei werde ich im Namen der pakistanischen Regierung offiziell